Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich wieder unter euch sein darf. Es ist immer wieder schön, bei euch einen Besuch zu machen. Es war auch herrlich hier die Auffahrt. Wir waren allein auf der Straße. Also all das hat uns die Straße reserviert. Es war sehr schön, hier hochzukommen. Wir freuen uns, dass wir nun da sind. Wir wollen uns heute mit einem ganz interessanten Thema befassen. Ich möchte anfangen mit dem ersten Kapitel des Buches Daniel. Daniel, ein ganz besonderer Mann. Wir arbeiten nämlich im Hauskreis gerade das Buch dieses Propheten Daniel durch. Und ich bin überrascht, wie auch meine Geschwister fest mitmachen und wie wertvolle Erkenntnisse aus diesem Buch schon geschöpft haben. Es ist ein nicht ganz einfacher Text. Und in Daniels Lebenslauf ist nämlich unser menschlichen Verstand wohl das meiste verdeckt. Doch ist er der Mann, den Gott als sein ganz besonders auserwähltes Werkzeug ausersehen hat. Bei ihm, da ist alles eigentlich sonderbar. Seine Erziehung nicht in Jerusalem, sondern am babylonischen Hof, bis hin zu den versiegelten Offenbarungen, die ihm der Erzengel Gabriel überbracht hat, von denen der Seher Johannes in der Offenbarung beschreibt, dass diese Siegel von dem Lamm, das auf dem Thron sitzt, geöffnet werden können. Und diese ganze Offenbarungen hat Daniel erlebt in der Zeit des Exils, also in der Gefangenschaft zu Babylon. Ist der Prophet Jesaja das alttestamentliche Bindeglied zur Erlösungstat Jesu Christi für uns? Denken wir an Kapitel 53 des Jesaja-Evangeliums, hat einmal Bruder Dr. Javin gesagt, und seitdem benutze ich es auch. Das Jesaja-Buch ist eigentlich ja, das Evangelium von Jesus. Und ich glaube, deswegen darf man das auch ruhig sagen, das Evangelium des Jesaja. Und so ist der Prophet Daniel das alttestamentliche Bindeglied bis hin zu den letzten Dingen, die uns das Buch der Offenbarung beschreibt. Das erste Kapitel, das wir heute etwas beleuchten wollen, ist überschrieben Daniel im fremden Land. Und als Unterthema die Erziehung Daniels und seiner Freunde am babylonischen Hof. Ich dachte mir, wir lesen den Text etappenweise. Für mich ist er eigentlich so besser verständlich und ich glaube, vielleicht kommt ihr auch dann besser rein. Daniel von vornehmer Abstammung wurde circa 605 vor Christus mit dem ersten Schub von Nebukadnezar nach Babylon verschleppt. Er durchlebte die ganze Exilzeit Judas in Babylon, wo er am Hof Nebukadnezars erzogen wurde. Er wurde zu einem der höchsten Männer des Reiches, erlebte aber auch sehr viel Anfeindung und war etwa 70 Jahre bis zum dritten Jahr des Kyros von Persien als weiser Staatsmann und Ratgeber tätig. Die Vorgeschichte zu dieser Wegführung Judas ins Exil haben wir zum Teil vernommen schon in der Schriftlesung. Haken wir da noch etwas nach, das gehört einfach zum Gesamtbild. Mit 25 Jahren wurde Joachim, von dem hier im ersten Vers die Rede ist, König von Juda. Über sein Regierungskonzept steht hier beschrieben und er tat, was dem Herrn übel gefiel, wie seine Väter getan hatten. Er hatte also nichts gelernt von dem aufziehenden Gericht Gottes gegen Juda, wie es vorhin schon beschrieben worden ist, und verharrte in seinem Stolz und willentlichen Ablehnung gegen Gott. Joachim wusste ja nur allzu gut, wie es seinem Vater, König Josia, gegangen ist, nachdem sich dieser dem Pharao Necho von Ägypten entgegengestellt hat, der gegen Assyrien in den Krieg zog. Und obwohl es von Josia heißt, er tat, was dem Herrn gefiel und den Bund mit Gott erneuert und den Götzendienst abgeschafft hat, hat er sich doch in diesen Krieg eingemischt, der ihn doch eigentlich gar nichts anging und in den ihn Gott auch nicht geschickt hat. Und das kostete ihn das Leben. Joahas, der das Erbe des Vaters angetreten hat, wurde nicht von einem Mann Gottes, sondern vom Volk gesalbt, also ohne Gottes Segen. Nur 3 Monate regierte er, und obwohl ihm der Pharao Necho auf den Fersen war, tat er, was dem Herrn übel gefiel, bis ihn der Pharao übermannte und ins Gefängnis nach Ribla und später nach Ägypten brachte, wo er dann starb. Der Pharao Necho war es auch schließlich, der den Bruder Joahas, Eliakim, zum König über Juda setzte und ihm auch den neuen Namen Joachim gab. Trotz der schweren Abgabenlast, die der Pharao Joachim und seinem Volk Juda aufbürdete, stellte er sich halsstarrig und widerspenstig gegen Gott. Als Joachim diese Lektion Gottes nicht gelernt hatte, ließ es Gott zu, dass der babylonische König Nebukadnezar das Land überfiel. Wir haben in der Schriftlesung gehört, wie das vonstatten ging. Zu seiner Zeit zog herauf Nebukadnezar, der König von Babel, und Joachim war im Untertan 3 Jahre, aber er wurde wieder abtrünnig. So, und damit sind wir bereits mittendrin in Daniel Kapitel 1. Ich lese uns die Verse 1 und 2. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land China bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes, also seines heidnischen Gottes. Damit beginnt das Gericht Gottes über Juda. Doch Gott schreibt auch im Gericht sein Volk nicht ab, sondern schreibt mit ihm Geschichte, dass es wieder zurückfindet. Ich glaube, das ist von uns als neutestamentliche Gemeinde eine gute Lektion, die wir lernen können, dürfen, ja sollen. Im 3. Regierungsjahr Joachims, wahrscheinlich um das Jahr 605 vor Christus, brach Nebukadnezar die Vormacht Ägyptens über Juda und machte Juda zum babylonischen Vasall. Dies ist auch nachzulesen, 2. Chronika 36, Vers 6 folgende. Also Gott schreibt wirklich Geschichte, die ganz genau auf Jahreszahlen hier aufgebaut ist. Ja, zu diesem Zeitpunkt ist dann das große Weltreich Babylon, das sind etwa dann 125 bis 127 verschiedene Staaten, als ein riesiges Weltreich, das damals der Nebukadnezar beherrschte. Dies ist nun die erste von 3 Umsiedlungen des Volkes nach Babylon. 605 vor Christus bringt Nebukadnezar einen Teil des Tempelschatzes und die Oberschicht des Volkes nach Babel. Und der Herr gab in seine Hand, steht in Vers 2, Joachim, den König von Juda. Also Gott ist der Handelnde. Gott lässt seinem Gericht den Verlauf. Gezielt nimmt Nebukadnezar auch einen Teil der Tempelgeräte mit und stellt sie in die Schatzkammer seines Gottes. Bevor wir in Kapitel 1, Vers 3 fortfahren, ein kurzer zeitlicher Abriss, wie die weitere Umsiedlung Judas vonstatten ging. 597 vor Christus Also 8 Jahre später führte Nebukadnezar im zweiten Schub die Soldaten und Handwerker ins Exil. Mit dabei waren als Gefangene auch der Nachfolger Joachims, sein Sohn Joachim, der das gleiche Lasterleben wie sein Vater führte. Ein Gnadenlichtstrahl Gottes strahlt in diese zweite Wegführung des Volkes hinein. Hesekiel war auch im Zuge der Exilanten als Gefangener mit dabei, wo ihn Gott in Babylon, also in der Fremde, zum Propheten berief. Er wurde zum Wächter über das Haus Israel in der Verbannung. Nachzulesen Hesekiel Kapitel 2 und 3. Der Prophet Jeremia wirkte zu diesem Zeitpunkt noch unter König Zedekia in Jerusalem. Jeremia wird ja auch der weinende Prophet genannt und kam aus Priesterhem Geschlecht und wirkte unter den Königen Josia, Joachim und Zedekia. Also in der Endphase vor der Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar. Er war der Mahner Gottes zur Umkehr für diese letzten Könige Judas. Und weil seine Botschaft nicht angenehm war, musste er mehrfach Verfolgung und Gefangenschaft erleiden. Nachzulesen Jeremia Kapitel 37, Vers 39. Und auch die Klagelieder geben ein großes Zeugnis davon. Dieser Zedekia, ein König wie seine Vorgänger, erlebte den gleichen Schlamassel, obwohl er menschlich gesehen auf verlorenem Posten war und tat, was dem Herrn übel gefiel. Und schließlich 587 vor Christus, also wiederum 10 Jahre später, nach 2-jähriger Belagerung führte Nebukadnezar den Rest des Volkes in Gefangenschaft nach Babylon. Wie fürchterlich es damals dem letzten König der Juden, eben dem Zedekia, ging, können wir nachlesen im 2. Könige Kapitel 25. Aber da geht schon sehr hart zu, da braucht man gute Nerven, wenn man das liest. Nach dem Fall Jerusalems konnte Jeremia im Land bleiben, wurde doch von fliehenden Juden nach Ägypten verschleppt, wo er weiter Gottes Gericht predigte und der Überlieferung nach umgekommen sein soll. Ich meine, es ist wichtig, diese Begebenheiten zu wissen, damit wir erahnen können, dass Gottes Gnade höher ist als menschliche Schuld und dass er trotz der unsagbaren Schuld seines Volkes bereits mit der ersten Wegführung die Grundlage geschaffen hat, dass sein Volk nicht zugrunde geht. Ist das nicht eine besondere Lektion für unser deutsches Land, dem Land der Reformation? Kann man nicht auch über unser Land schreiben, sie tun, was dem Herrn übel gefällt? Lesen wir die Verse 3 bis 5. Und der König sprach zu Aspenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte, von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Nicht die Vernichtung der Vasallenvölker ist die Absicht Nebukadnezar, sondern ihre Integration in das große Weltreich. Das bedeutet auch für den König Nebukadnezar, sich die Fähigkeiten der Israeliten nutzbar zu machen. Darum bekommt die junge Elite Israels eine exzellente Erziehung am babylonischen Hof. Aschpenas, der Kämmerer des babylonischen Hofes, bekommt die Aufgabe, diese Elite auszuwählen. Nebukadnezar hat klare Vorstellungen, wie diese junge Elite Israels aussehen soll. Sie muss von königlichem Stamm und edler Herkunft sein. Als weitere Kriterien müssen sie aufweisen: Klugheit, Schönheit, Weisheit, Begabung und Verstand. Also Nebukadnezar war gar nicht schleckig. Nebukadnezar weiß schon, was er will. Ist die Oberschicht des Volkes erstmal ganz umerzogen in seine heidnische Ideologie, ist das gemeine Volk später ganz einfach zu integrieren. Auch weiß er ganz genau, die Umerziehung von alten Menschen hat wenig Sinn. Deswegen die junge Elite im aufnahmefähigen Alter, das müssen wir aufpassen, von 12 bis 15 Jahren. So jung waren diese vier Freunde, 12 bis 15 Jahre, die fähig sind, an des Königs Hof zu dienen. Der König ordnete sogar exakt an, wie deren Erziehung und Speiseplan aussehen muss. Vers 5. Warum? Darauf kommen wir gleich. Jetzt kommt es dann, unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hanania, Michael und Asaria, beschreibt uns Vers 6. Und in Vers 7 lesen wir weiter. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar. Übrigens Belshazzar, das ist auch einer der Götter des Nebukadnezar. Und Hanania nannte er Schadrach und Michael Meschach und Asaria Abednego. Die bisherige Identität der jungen Israeliten soll ausgelöscht werden. Es geht um andere Bildung und Erziehung, um neue religiöse Prägung, ja sogar um andere Ernährung und um neue babylonische Namen. Daniel heißt jetzt Belshazzar, Hanania jetzt Schadrach, Michael heißt jetzt Meschach und Asaria Abednego. Diese neuen Namen kommen in den nächsten Kapiteln immer wieder vor. Welch eine Verlockung für Daniel und seine Freunde, Karriere zu machen und Herkunft und Glauben zu vergessen. Bedenken wir ihr jugendliches Alter. Kommen wir zu Vers 8 bis 14. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Der sprach zu ihm: Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Michael und Asaria gesetzt hatte: Versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lasst ihr unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun, nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Man könnte diese Verse überschreiben: Der Mensch, hier bezogen auf Nebukadnezar, denkt und Gott lenkt. Daniel weigert sich, diese Speisen zu sich zu nehmen. Er sagt Nein zu diesen Speisen und Getränken der königlichen Tafel. Ist er ein Fanatiker? Ein Trotzkopf? Die neuen Namen, die Erziehung im babylonischen Denken hat er hingenommen. Aber hier macht er nicht mit. Denn bei Essen und Trinken müsste er gegen klare Gebote Gottes verstoßen, wie sie in 3. Mose 11, Vers 1 bis 8 beschrieben sind. Wahrscheinlich wurden diese Speisen sogar vorher den babylonischen Göttern geweiht. Wir stoßen hier auf ein Geheimnis Daniels. Wie er ein Leben lang im fremden Land als hoch angesehener Mann leben und doch Gott und sich selbst treu bleiben konnte. Auch hier sehen wir wieder in Vers 9 Gottes gnädiges Eingreifen. Normalerweise hätte ein solches Verhalten, also dass er Speise und Getränke ablehnt, Daniel Kopf und Kragen gekostet. Doch der Daniel wartet nicht erst ab, wie sich die Dinge entwickeln. Er geht sofort zum Palastvorsteher. Und da haben wir noch sein Alter im Kopf, zwischen 12 und 15 Jahren. Doch Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Bei dem hätte es ja auch Kopf und Kragen kosten können. So kann Gott Herzen von gottfremden Heiden lenken. Der Vorsteher fürchtet Menschen, was auch allzu sehr verständlich ist. Dieses Risiko kann auch sein Leben kosten, doch Daniel, der fürchtet Gott. Daniels genialer Vorschlag kommt nicht aus einer vegetarischen Lebenseinstellung. Er weiß, Gemüse und Wasser taugen nicht als Götzenopfer. Ebenso wie bei dem Palastvorsteher Aspenas lenkt Gott jetzt auch die Entscheidung des Aufsehers zu Daniels Gunsten, Vers 11. Gott handelt manchmal durch Heiden, auch ohne deren Wissen. Das blühende Aussehen der vier Freunde ist kein Zufall. Vers 15 und 16. Und nach 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die Speise und den Trank, die für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. Gott hat sichtbar eingegriffen. Somit wagt der Aufseher seine vier Zöglinge mit diesem Gemüse- und Wasserspeiseplan zu versorgen. Klugheit und Verstand, die Fähigkeiten, Träume zu deuten, haben ihren Ursprung in Gott. Die babylonische Erziehung kann nur fördern, was Gott gegeben hat. Vers 17. Und diesen vier jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Am Ende der dreijährigen Ausbildungszeit legen die vier jungen Leute ein glänzendes Examen ab. Sie stechen alle Gelehrten und Magier aus, die dem König als Berater zur Seite stehen. Ihre Ratschläge sind x-mal besser als die der anderen, wie es in Vers 18 bis 20 beschrieben ist. Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen. Und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Mischael und Asaria gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als allen Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Nebukadnezar wollte Daniel und seine drei Freunde umerziehen in sein heidnisches Denken. Doch Gott hat diese vier jungen Männer exzellent erzogen nach seinem Plan, mitten im hochkarätigen heidnischen Umfeld, um seine Geschichte mit seinem Volk selbst im Gericht zu schreiben. Was für ein Wunder. Lest uns noch den Vers 21. Und Daniel blieb im Dienst bis ins erste Jahr des Königs Kyros. Dieser Vers passt eigentlich vom Zeitablauf nicht zu dieser Geschichte. Doch es ist ein Zeugnis der unwandelbaren Treue Gottes, auch im Gericht. Daniel wurde durchgetragen. Das erste Jahr des Königs Kyros von Persien ist um das Jahr 538 vor Christus, also circa 67 Jahre nach seiner Wegführung ins Exil. Daniel ist dann wohl schon 80 bis 85 Jahre alt und hat demnach noch das Ende der babylonischen Gefangenschaft erlebt. Gott sieht eben schon im Anfang des Gerichts über den menschlichen Horizont hinaus bereits wieder die Rückführung seines Volkes nach Jerusalem. Gott verstößt also sein störriges Volk nicht für immer. Was für eine Barmherzigkeit des lebendigen Gottes. Gott ist ein heiliger, eifernder Gott, der die Sünden der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kinder derer, die ihn hassen. Doch auch im größten Gericht lässt er sein Volk nicht fallen, weil seine Gnade und Barmherzigkeit währt an vielen Tausenden, die ihn lieben und seine Gebote halten. Amen.